Ja, jetzt auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite hier an euch im Saal, aber auch online. Die Gottesdienstübertragung beginnt ja jetzt schon mit der Verlesung von dem Predigtext für heute. Und ich lese vor aus 1. Thessaloniker, Kapitel 5, die Verse 12 bis 24. Ihr könnt ihn dort auch lesen, mitlesen. Wir bitten euch aber, Brüder, zu kennen die, die sich in eurer Mitte mühen und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und sie ganz besonders in Liebe zu achten, um ihres Werkes willen. Seid friedsam untereinander. Wir mahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, sprecht den Kleinmütigen zu, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht, dass nicht einer Böses mit Bösem vergelte, sondern allezeit verfolgt das Gute gegeneinander und gegen alle. Allezeit freut euch, unablässig betet, in allem dankt. Denn dies ist Gottes Wille in Christus Jesus an euch. Den Geist löscht nicht, Weissagungen schätzt nicht gering, alles aber prüft, das Gute haltet fest, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und vollständig euer Geist und die Seele und der Leib werde in untadeliger Weise bei der Parousie unseres Herrn Jesu Christi bewahrt. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Ja, dieses Lied, Jesus will uns bauen zu einem Tempel, das ist schon die erste Auslegung von diesem Bibeltext. Ja, von diesem Predigttext. Und ich möchte das jetzt über diesen Text sprechen und ihn vertiefen, ihn uns bewusst machen. Das Thema habe ich umschrieben mit Miteinander in der Liebe wachsen. Und ich muss etwas vorab schicken zu diesem Text. Der hat eine Vorgeschichte. Vielleicht wird sich der ein oder andere erinnern. Ungefähr vor einem Jahr ist er in meinem Leben aufgetaucht. Ja, ich kannte ihn vorher. Ich habe immer sehr schnell darüber hinweggelesen, weil doch alles klar ist. Aber Gott hat ihn mir sehr wichtig gemacht. Das ist vor einem Jahr ungefähr passiert. Und er sagte mir, du sollst ein bisschen hervortreten aus dem Hintergrund. Du sollst sprechen. Du sollst in die Gemeinde sprechen. Ja? Und das war ungefähr so vor einem Jahr, also ungefähr im März letzten Jahres. Ja, und dann kam die Situation, dass Matthias Lotz, unser Pastor, uns ja dann verlassen hat. Und es gab so diese erste Gemeindestunde, wo darüber gesprochen wurde, ja, wo wir darüber raten haben, wo wir die Situation besprochen haben. Und dann kam dieses Sprechen Gottes zu mir. Und ich merkte, das ist der Moment, wo ich sprechen soll. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass da einer war, das war ich, der immer mal wieder seine Kommentare abgab oder es hört sich negativ an. Diesen Text, ja. Immer wieder, wenn ich eine Aussage hörte und ich merkte, hier wird ja eigentlich in Optionen gesprochen, dann meine ich, das passt ja eigentlich nicht zusammen. Es ist keine Option, jenes oder dieses zu tun, ja, sondern es ist etwas, was Gott von uns möchte, ja. Es ist nicht optional, sondern es ist klar beschrieben. Die Aussage ist klar beschrieben. Und das tauchte immer wieder auf und so wies ich immer mal wieder auf diesen Bibeltext hin. So, jetzt ging das weiter. Ich sollte sprechen. Und mit den Wochen, Monaten kam der Gedanke auf, ja, ich soll sprechen, auch in Form von Predigt. Hatte ich eigentlich gar nicht vor. Ich habe auch lange gekämpft mit mir. Und Ende Juli war es ja dann soweit, also Wochen, zwei, drei Monate später, dass ich sage, okay, dann mache ich das, Vater. Ich höre das von dir und du sagst mir eigentlich auch, was ich sagen soll und im Prinzip, ich bin bereit. Dann ist die erste Predigt hat stattgefunden. Ja, ich hatte zwei Themen und die erste Predigt, das war Christus in uns, Christus in dir. Und das musste die erste Predigt sein. Das ist die Grundlage für die heute. Ja? Die habe ich gehalten am 24.09. Ja? Und ich wusste, die zweite, das wird diese hier sein. Ja? Die wird dann folgen. Und wie ich jetzt festgestellt habe, in dem Ganzen, zufälligerweise kam der Gedanke, oder nein, auch von Gott, für mich ist das kein Zufall, sondern Gott macht mich auf etwas aufmerksam und er zeigt mir, dass er mich und durch mich dann auch euch segnen möchte. Diese Predigt hier ist am 24.03. heute. Das ist genau ein halbes Jahr später, auf den Tag genau. Und es ist März und es schließt sich der Kreis. Das wollte ich vorab schicken. Ja. Das ist eine Antwort auf das, was ich gehört habe im Heiligen Geist. So, den Bibeltext habe ich entnommen der Wuppertaler Studienbibel, weil der dem griechischen Grundtext besonders nahe ist. Das wollte ich vorab schicken. Fangen wir mit dem Text an. Ich lese abschnittsweise, werden wir diesen Text behandeln und schauen, was da drin steht. Ich lese nochmal die Verse 12 bis 15. Wir bitten aber euch, Brüder, zu kennen die, die sich in eurer Mitte mühen und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und sie werden und sie ganz besonders in Liebe zu achten, um ihres Werkes willen. Seid friedsam untereinander. Wir mahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, sprecht den Kleinmütigen zu, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht, dass nicht einer Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern alle Zeit verfolgt das Gute gegeneinander und gegen alle. Wovon ist hier die Rede? Verhalten. Es geht hier scheinbar um Verhalten. Der Umgang miteinander, um unsere Beziehungen. Wir verstehen ihn häufig moralisch. Es ist von Moral die Rede. Davon, wie unsere Gemeinschaft untereinander funktionieren soll, wie wir sie leben sollen. Es ist die Rolle der Gemeindeleitung beschrieben und die Aufgaben der Gemeinde, so wie Gott sie sieht. Ganz knapp sind die Leitenden unter uns, die Brüder und Schwestern, die der Gemeinde vorstehen. Ja, hier steht, die uns vorstehen und die sich in unserer Mitte mühen. Gemeint ist also die Leitung der Gemeinde. Sie soll uns in Liebe vorangehen, ja, und sie hat das Recht, uns zurechtzuweisen. Nur ein Satz über die Rolle der Gemeindeleitung. In einem Satz, dann kommt auch immer das Wichtigste. Ne? In anderen Übersetzungen steht, sie sollen uns erklären, was richtig und falsch ist. Das ist ihre Aufgabe. Ja. Dann geht es weiter und die Gemeinde wird in den Blickpunkt genommen. Ja, der Leitung ist zu danken, ja, von ganzem Herzen, denn sie geben Zeit und Kraft. Ja. Sie sind Leute wie du und ich, die haben einen Job und das, was sie tun, das kommt obendrauf. Es ist mit Mühen verbunden. Durch den Text scheint hindurch, es sind keine Hauptamtlichen. Es sind Leute wie du und ich. Die Gemeinde aber, die soll das anerkennen. Die soll sehen, ja, mit welcher Mühe und diese Aufgabe, dieser Dienst verbunden ist. Ja. Und wir sollen sie ehren dafür. Ja. Untereinander sagt der Text aus, ja, einander lieben. Untereinander Frieden halten sollen wir. Dann ist die Rede von Kleinmütigen. Das sind, wenn ich dieses Wort, das wie gesagt aus diesem Urtext stammt, wenn wir das ein bisschen übersetzen und nach Synonyme schauen oder nach Eigenschaften, die das umschreiben, dann sind die Kleinmütigen vielleicht die, die gerade mutlos sind, die verzagt sind, die ängstlich sind. Es sind vielleicht die, die gerade unter ihrer Last zerbrechen. Ihnen sollen wir zusprechen und ihnen sollen wir Mut machen. Ja. Und dann ist von den Schwachen die Rede. Ja, mit ihnen sollen wir behutsam umgehen. Ja, wer ist denn gerade schwach? Vielleicht sind es die Leute, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz gerade oder die Existenzsorgen haben oder die krank sind, ja, und vielleicht auch Zweifel haben, warum das denn ihnen geschieht, mit Gott kämpfen deswegen. Ja, vielleicht sind es die im Alltag total unter Strom stehen, gerade überhaupt keine Zeit und Kraft haben, vielleicht betraut sind mit der Pflege ihrer Eltern. Ja, mit ihnen sollen wir behutsam umgehen. Das meint verständnisvoll, fürsorglich, liebevoll, rücksichtsvoll, bedachtsam. Ja, und noch mehr, unsere Fürsorge geht so weit, ja, dass wir den Unordentlichen ins Gewissen reden sollen. Ja, wer sind die Unordentlichen? Das sind dann die nicht ordentlich sind. Ja, wer sind das? In einer anderen Übersetzung, die vielleicht dann auch schon ein bisschen mehr Übertragung ist, da steht das ein bisschen derber, den Faulen ins Gewissen reden. Das gibt uns ein bisschen mehr Anhalt. Das sind vielleicht die sich ein bisschen zurückhalten, die sich nicht so einbringen in diese Gemeinde, ja, in dieses Miteinander, ja, in dieses Miteinander und Aneinander auch arbeiten. Ja. Das sind auch die vielleicht noch Teil dieser Gemeinde sind, Gott hat sie hineingestellt, aber die gar nicht mehr kommen oder ganz, ganz selten kommen, die sich fernhalten. Das sind die Unordentlichen. Gott sagt, das sind Unordentliche. Das ist die Ausdrucksweise, die er sagt. Ja. Und das ist viel milder, ne, als wenn da steht, wenn da gesagt wird, das sind die Faulen, ne, das ist schon hart. Ja. Nein, das ist milde. Ja. Und so sieht Gott es. So sieht Gott uns, wenn wir in dieser Situation gerade sind. Ne, und er fordert uns auf, das zu ändern. Ja, und noch mehr. Wir sehen, dass diese Aufgabe in der Gemeinde liegt. Es ist eine Aufgabe von uns. Es ist nicht die Aufgabe, die wir delegieren an einen Pastor. Mag sein, dass der das auch, dass es Teil seiner Aufgabe ist. Aber es ist etwas, das wir einander, wo wir einander, füreinander sorgen müssen. Es ist ein Sorgen, jemanden dazu zu ermutigen, teilzunehmen an diesem Leben in der Gemeinschaft. Bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass wir langmütig gegen alle sein sollen, wie der Text sagt. Ja, gemeint geduldig, duldsam, beherrscht, besonnen mit unserem Bruder, mit unserer Schwester. Bedeutet auch ausdauernd und beharrlicht. Und nicht einer soll dem anderen Böses mit Bösem vergelten. Ja, das heißt, wir achten auf unsere Zunge, wir achten auf das, was wir sprechen, ob wir jemanden damit verletzen, ob wir ungerecht sind. Darauf achten wir. Wieder die Aufforderung, wir achten gemeinsam darauf. Ja, wir achten gemeinsam darauf, aber in aller Langmut, in aller Geduld. Es ist die Verantwortung der Gemeinde. Ja, und es ist nicht gut, darüber hinwegzusehen. Ja, wir kommen später darauf zu sprechen, warum das so ist und warum das so wichtig ist. Stattdessen fordert uns der Text auf, verfolgt das Gute gegeneinander und gegen alle. Einander Gutes tun. Gott hat die Werke vorbereitet, die wir tun sollen. Ja, und wir sollen sie tun, ja, unseren Geschwistern gegenüber. Gemeinde ist geistliche Familie, dem Bruder und der Schwester. Und, aber er steht auch und gegen alle. Es ist etwas, wo Gott sehen möchte, dass wir es auch nach außen hineintragen, in unsere Familien, in unser Umfeld, in die Nachbarschaft, gegen alle, ja, steht da, kurz und knapp. Fassen wir das zusammen. Was der Text bis dahin aussagt, ist, dass Gemeinde eine ganz enge Gemeinschaft ist. Ja, von Gott zusammengestellt und von ihm zusammengebunden. Es ist geistliche Familie, Brüder und Schwestern. Philipper 2,3 fasst das wunderbar zusammen, indem dort gesagt ist, in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Es geht darum, dass sich der Tempel, wie wir gerade gesungen haben, die Gemeinde in der Liebe aufbaut. Jeder, der ihr angehört, soll seinen Liebesbeitrag leisten. Dieser kann sich auch der kann sicherlich auch unterschiedlich groß sein. Das drückt der Text ja auch aus. Nicht jeder hat gleich viel Kraft. vielleicht auch nicht gleich viel Auftrag in einem bestimmten Moment. Das heißt letztendlich, wir erziehen uns gegenseitig. Dadurch lernen wir, Liebe zu geben und Liebe von jemand anderes zu erhalten. Das ist ein Einüben, ein Miteinander und Aneinanderarbeiten. So hat sich das Gott vorgestellt. Ja, das ist keine, und das ist eine Aufgabe, wo wir wahrscheinlich nie ans Ziel kommen, weil Gemeinde sich verändert. Es stoßen neue Menschen hinzu. Es ist etwas, das man lebt. Und die Neuen lernen es dadurch, dass wir es vorleben. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, das Ziel immer in jedem Moment erreicht zu haben, sondern es kommt darauf an, Gott darauf an, dass wir auf diesem Weg sind. Ja, auf diesem Weg. Ja. Und was dann geschieht ist, was in der Gemeinde passiert ist, dass die Früchte des Geistes, wie in Galater 5, 22 beschrieben ist, dass die sichtbar werden in unserer Gemeinschaft, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Verse 16 bis 18. Allezeit freut euch, unablässig betet, in allem dankt, denn dies ist Gottes Wille in Christus Jesus an euch. Wie kann Paulus so etwas sagen? Ist das nicht etwas Unmögliches? Allezeit freut euch, dankt in allem, unablässig betet, in Christus Jesus. Fangen wir mit dem Beten an. Unablässig betet. Ja, worum geht es denn hier eigentlich? Geht es darum, dass ich unablässig auf den Knien bin, bitte, bettel und flehe? Ist ja nicht zu machen, ne? Nein, das ist nicht gemeint. Das ist überhaupt nicht. Das ist ja auch gar nicht notwendig. Wir haben einen Gott, der für uns sorgt. Sicher sollen wir bitten. Ja, wir dürfen auch flehen. Manchmal ist es, dass die Not so groß ist, dass wir flehen. Die Psalmisten machen das vor. Na, ganz gewiss. Aber hier geht es nicht darum. Es geht um etwas anderes. Es geht darum, unablässig im Gespräch zu sein mit Jesus. Unablässig im Gespräch zu sein mit Jesus ist. Beten, unablässig beten. Ja. Es geht nicht um die Einhaltung möglichst vieler Gebetszeiten. Es geht um ein freudiges und geistliches Leben. Wir bringen Jesus jede Situation des Tages, wir durchleben sie mit ihm. Es ist ein ständiges inneres Sprechen mit Jesus. Es ist genauso unablässig wie unser Denken. Ja, wir denken ja unablässig. Ja, wir denken es nur noch in der Form des Gesprächs. Wir sprechen mit Jesus. Wir sind ständig in Kontakt mit ihm. Ja, und wir über alles, was unseren Tag ausmacht. Dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen, dass das möglich ist. Davon spricht Paulus, dass es unablässig betet. Er spricht also von einer engen, ganz engen Verbindung von dir und mir zu Jesus. Ja. Und wenn du in dieser Verbindung lebst und dein ganzes Alltägliches, ja, ihm gibst, dann passiert etwas. Ja. Du erkennst, dass Gott antwortet. Er gibt dir Antworten. Es ist ein Sprechen in beide Richtungen. Es ist kein Selbstgespräch, keine Einbahnstraße. Gott gibt uns Antworten auf alles das, was wir ihm hinlegen, vor die Füße legen. Gott gibt Gedanken, er gibt Impulse, gibt neue Ideen, zeigt Wege, Lösungen, gibt Trost. Er verändert Situationen. Er wirkt auf dein Gebet hin, sogar in dem anderen. Er wird dir die Dinge zeigen, die du tun sollst, auch Dinge, die du an dir verändern sollst. Gott wird dich weiterentwickeln. Er macht dich aufmerksam auf eigene Fehler, auf deinen Anteil am Problem, das, was du nicht richtig gemacht hast. Er lässt dich erkennen, dass du deine Schuld bekennen sollst. Ihm gegenüber ist das notwendig, weil du durch dein Fehlverhalten auch ihn verletzt hast. Er gibt dir den Raum, das vor ihm zu bekennen. In diesem täglichen Gespräch ist es ganz wichtig, dass wir damit rechnen, dass Gott auch antwortet. Du lernst so, dieses Sprechen in den alltäglichen Dingen wahrzunehmen. Du lernst zu unterscheiden, wann es von dir kommt und wann von Gott. Wichtig ist dann, dass du antwortest deinerseits auf das, was du hörst. Dass du es tust, dass du es veränderst. Es können auch Herausforderungen sein, vor die dich Gott stellt. Er sagt dir vielleicht, sprich mit diesem oder tue das oder jenes. Er zeigt dir oft den ersten Schritt und du sollst losgehen. Irgendwann kommt der zweite Schritt. Und ja, es ist wie bei Abraham. Hier erklärt Gott schon, wie er sich das Miteinander zwischen ihm und uns vorstellt. Er hat Abraham gesagt, geh los, pack all deine Sachen zusammen, nimm deine Familie und geh los. Und Abraham wusste nicht genau, wo sein Weg hinführt. Und so ist das mit uns auch. Häufig erfahren wir so Berufungen. Ja? Aber gehen wir den ersten Schritt nicht, dann kann er uns den zweiten nicht zeigen. Also rechne damit, dass Gott hineinspricht in dein Leben. Rechne damit und dann kannst du auch die Chance, es wahrzunehmen. Und dann antworte. Ja, an dieser Stelle kurz nochmal Rücksprung in die Verse davor. An dieser Stelle wird Gott dir auch Dinge zeigen für die Gemeinde, für deine Geschwister. Er zeigt dir vielleicht eine Not, er gibt dir Verständnis. Jenes und dieses, alles möglich. Aber so wird Gott dann letztendlich durch dich dann auch in die Gemeinde hinein. Ja? Und der Jakobusbrief fasst es schön zusammen, indem er sagt, oder Jakobus beschreibt das in seinem Brief, dass Gott die Werke, in denen wir handeln sollen, auch schon vorbereitet hat. Ja, ja, und so entspringen dann halt auch die Gebetszeiten. Aus diesem Sprechen mit Gott verändert sich einfach in uns so vieles. Ja, und Gebet wird uns wichtig. Und wir bitten, und nicht nur für uns, sondern eben halt auch für die Menschen um uns herum. Ja, ja, viel wird passieren. Ja, in dieser persönlichen Beziehung. Ja, so wird, wenn wir zürnen, wenn wir zornig sind, wenn wir uns aufgeregt haben, ja, dann wird uns Gott möglicherweise erinnern an Epheser 4,32, uns erinnern daran, dass wir einander vergeben sollen. Ja, oder so, wie Andreas gerade eben geschildert hat, dass wir doch nicht den Splitter im Auge unseres Bruders, unserer Schwester sehen sollen, wenn wir doch selber einen Balken im Auge haben. Daran wird er uns erinnern. Und das ist so wichtig für uns selbst. Hier geht es nicht nur darum, um unsere Beziehung, sondern es geht um uns selbst. Uns selbst verändert Gott damit. Ne? Vielleicht stellst du auch fest, oh, ich bin mal wieder gescheitert. Ich habe mir zu viel zugemutet. Vielleicht zu viele Aufgaben, zu viel Arbeit, zu viel versucht. Ja? Und dann wird er mir sagen, dann wird Jesus mir zusprechen im Gebet, komm doch einfach zu mir. Du weißt doch, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Gehe kleine Schritte. Verlange doch nicht so viel von dir. All diese guten Dinge, ja, die geschehen in der persönlich gelebten Beziehung zu Gott. Und und wir erkennen, es ist eine lebendige Beziehung. Ja. Eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ja. Und Gott wird ganz viel zeigen, wird dir ganz viel zeigen über sich selbst. Ja. Über dich und auch über andere. Er verändert dich, wenn du das zulässt. Ja. Er verändert dich in das Bild Jesu Christi. Du lernst Gottes Willen für dein Leben erkennen, seinen Plan, und du lernst nach seinem Willen zu handeln. Ja. Und wir erkennen, Gott ist tatsächlich nahe. Er ist uns nicht fern, so wie es uns manchmal vorkommt, sondern er ist da. Ja. Wir lernen ihm, alles seiner göttlichen Kraft und Vollmacht zu überlassen. Alle Ereignisse, die sich vor uns auftürmen, jede Lage, in der wir leben, die Gelegenheiten, die sich uns bieten, die Versuchungen, die uns nahen, die Verzagtheit, wenn sie uns auch noch so niederdrückt, jede Not. Alles ist umbetet, alles mit ihm besprochen. Und wenn doch, dann doch das Unangenehme, das, was schmerzt, wenn das dann doch passiert, wenn es dann doch kommt, dann weiß ich, dass dieser liebende Gott es zugelassen hat. Es muss seinen Sinn haben. Ja, es muss seinen Sinn haben. Und ich kann Frieden gewinnen in der Gewissheit, so wie Römer 8, 28 beschreibt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Du merkst, dass Gottes Kraft in dir fließt. Du merkst, dass du nicht mehr aus deiner eigenen Kraft leben musst. Du sollst es auch gar nicht tun. Ja? Wir erleben das, was Jesus in Johannes 5, 15 sagt. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Du wächst hinein in diese Abhängigkeit zu Gott. Wir wollen auch nichts anderes mehr, nur er. Er soll handeln in uns und an uns und durch uns. Und jetzt wird vielleicht auch klar, ja, warum Paulus schreiben kann, alle Zeit freut euch, in allem dankt. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wir haben allen Grund, dankbar und fröhlich zu sein. Ja. Das ist das Leben, das Gott uns anbietet. Aber es muss ergriffen werden. Kommen wir zu dem nächsten Abschnitt. Verse 19 bis 22. Den Geist löscht nicht. Weissagungen schätzt nicht gering, aber alles aber prüft, das Gute haltet fest, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Ja, Gott spricht hinein in eine jede Gemeinde. Er will uns ermutigen und er will uns korrigieren. Er nutzt Menschen dazu, Geschwister, die prophetische Begabung haben. Das ist der dritte Baustein, durch den Gott unsere Gemeinde bauen will. Wir sollen diese Gabe zulassen und ausüben in der Gemeinde. Ansonsten entziehen wir uns Segen. Es gibt verschiedene prophetische Gaben, die Gaben der Weisheit und Erkenntnis, die Gabe der Unterscheidung der Geister, die Gabe der Weissagung. Ich erzähle kurz von mir. Mir persönlich hat Gott die Gabe der Unterscheidung der Geister gegeben und die Gabe der Erkenntnis. Das sind die beiden Gaben, die am stärksten ausgeprägt sind. Das war schon vor 30 Jahren so. Und letztes Jahr habe ich einen Gabentest nochmal gemacht. Und da kam das wieder raus, dass diese beiden Gaben zu meinen Hauptgaben gehören. Ja. Jesus, diese Gabe Unterscheidung der Geister ist wahrscheinlich nicht jedem so bewusst, ihre Bedeutung bewusst. Ja, was ist denn das für ein seltsamer Name? Was bedeutet das denn? Geschwister, die diese Gabe haben, die können besonders gut erkennen, besser als andere, aus welchem Geist Dinge geschehen. Ja, ist es dieser Geist Gottes, der uns antreibt, der unsere Motivation ist, etwas zu tun oder zu lassen? Oder ist es der Geist der Welt, ja, der in dem alten Menschen lebt? Ja. Das sind Menschen, ja, deren Aufgabe ist es, dies auch transparent zu machen, es weiterzugeben an die Gemeinde. Es sind Menschen, die den Finger in die Wunde legen. Es ist ihre Aufgabe, diese Gabe zu nutzen, weil Gott sie ihnen übertragen hat. Und sie soll der Gemeinde dienen, dass sie wachsen kann in der Liebe, so wie wir das gerade eben auch gehört haben. Ja, diese Gabe fordert uns auf, in diese Gemeinde, in seine jeweilige Gemeinde hineinzusprechen. Konkret habe ich das auch getan in den letzten 1 bis 2 Jahren. Ja. Und ich möchte das ganz kurz erwähnen. Das ist ein Abschnitt, den mir Gott erst gestern wichtig gemacht hat, dass er Teil dieser Predigt sein soll. Ja. Ich blicke auf das letzte Jahr zurück, zu der Zeit, als wir wussten, dass Matthias geht. Es war der vorletzte Gottesdienst von unserem Pastor Matthias Lotz. Ja. Und ich hatte in dem Gottesdienst den Eindruck, dass Gott mir etwas sagt. Er sagt mir und uns, wir sollen uns aus dem Schatten des Pastors lösen. Wir sind Pastor. Ich verstehe dieses Wort als große Ermutigung an uns. Ja. Es soll erstmal ohne Pastor weitergehen. Gott will das so, er traut es uns zu. Er ist unsere Kraft und er will durch uns handeln. Ja, das war der vorletzte Gottesdienst von Matthias. Und dann kam der letzte Gottesdienst und Matthias predigte und er predigte über Abschied. Er predigte über seinen Abschied und er sprach und nahm als Grundlage einen Bibeltext, ich weiß nicht aus welchem Brief jetzt, das habe ich nicht nachgeprüft, aber es ging um den Abschied von Apostelgeschichte, muss gewesen sein, von Paulus von Ephesus. Ja, Paulus wusste, dass sein Weg zu Ende ist und dass sein Weg ihn nach Jerusalem führt und dass ihn dort auch Gefängnis erwarten wird. Er sprach von diesem Abschied. Und Gott sagte mir wieder etwas, also ich nahm es wieder wahr. Ja? Gott sagte mir, dass Matthias hier in dieser Gemeinde seine Aufgabe erfüllt hat. Und seine Aufgabe war es, uns auszurüsten. Und das hat er getan. Ja? Wir wissen alles und jetzt sollen wir loslaufen. Ich persönlich habe da etwas rausgeschlossen. Ja? Ich habe daraus geschlossen, dass das die Situation, in der wir jetzt stecken, ist kein Unglück, sondern eine von Gott gewollte. Es ist eine Situation, in der Gott uns weiterbringen möchte. Es ist eine Situation, in der wir ohne Pastor das Ziel eher erreichen als mit Pastor. Und ich erkannte für mich, ja, dass Gott mir sagt, wir sollen eine Gemeinde sein, wie sie in 1. Thessaloniker 5, 12 bis 24 beschrieben ist, ohne Pastor. Das ist mein Eindruck. Das ist mein Eindruck, den ich habe. Und es ist ein prophetischer Eindruck. Der Text sagt aus, wie wir mit prophetischen Eindrücken umgehen sollen. Der Text, der sagt auch aus, dass das, was der prophetisch begabte Mensch empfängt, das kann vollkommen richtig sein. Es kann auch nur teilweise richtig sein. Und es kann auch falsch sein. Ja? Dass es letztendlich doch nicht das gewesen ist, ne? Was Gott für uns als Gemeinde will. Aber der Text sagt auch aus, wie wir als Gemeinde mit solchen Eindrücken umgehen sollen. Ja? Wir sollen es prüfen, sagt er. Aber was bedeutet denn prüfen? Was bedeutet prüfen? Prüfen bedeutet, für den Einzelnen und für die gesamte Gemeinde darüber nachdenken. Das bedeutet, darüber zu beten, mit Gott reden. Es bedeutet, miteinander darüber zu diskutieren. Und es bedeutet, dass man es abgleicht mit dem Wort, dass man es prüft gegen das Wort. Kann das sein, dass das wahr ist? Das gilt es zu prüfen. Und den Thessalonikern ging es wohl so wie vielen anderen Gemeinden auch, gerade in der heutigen Zeit, ja auch, dass sie Schwierigkeiten hatten mit diesem hineingesprochenen Wort Gottes, ja, von Geschwistern. Ja. Und deswegen erwähnt Paulus das hier. Ja. Ihr sollt es nicht gering schätzen. Ihr sollt es ernst nehmen. Ihr sollt es prüfen. Es ist Wort Gottes. Es kann euch ermutigen, ja, es kann euch korrigieren, aber wenn es wahr ist, dann ist es der Weg, den Gott vorgesehen hat. Und dann dient es dazu, dass sich der Leib der Gemeinde, dass der sich aufbaut. Kommen wir zum letzten Abschnitt. Die Verse 23 bis 24. Ich fasse hier auch zusammen und komme zum Abschluss der Predigt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und vollständig euer Geist und die Seele und der Leib werden in untadeliger Weise bei der Parousie unseres Herrn Jesu Christi bewahrt. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Mir fällt eine Aussage ganz besonders in den Blick. Es ist übrigens etwas, was ich gar nicht gesehen habe vor einem Jahr. Ja, das ist, Gott hat mir einen Text gezeigt, der viel mehr Tiefe hatte. Also vieles von dem, was ich euch erzählt habe, ist erst entstanden in den letzten Monaten. Ja. Der hat viel mehr Tiefe, als ich damals vor einem Jahr gesehen habe. Ja. Mir fällt auf, Gott heilige euch, heilige uns durch und durch. Ja. So, was bedeutet dieser Begriff Heiligung? Ich weiß, dass wir uns mit diesem Begriff schwer tun, auch wenn wir schon lange Christen sind und wir fragen uns, ja, was bedeutet der denn eigentlich? Was ist denn Heiligung? Gemeint ist ein Veränderungsprozess. Der Nachfolger Jesu soll sich verändern in seinem Wesen, in seinem Denken und seinem Handeln. Wir sind zwar von Gott angenommen und geliebt, so wie wir waren, als wir Christ wurden. Ja, wir sind geliebt, so wie wir sind. Aber wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Das Wort sagt, wir sollen uns verwandeln, mehr und mehr in das Bild Jesu. Die Früchte des Geistes, von denen vorhin die Rede war, sollen mehr und mehr Anteil an unserem Wesen haben. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Wir können auch sagen, das ist ein Reifeprozess. Wir können es nochmal anders nennen, diesen Reifeprozess. Es ist ein Herzensveränderungsprozess. Gott will unser Herz verändern. Das meint Heiligung. Und jetzt steht hier, Gott heilige euch durch und durch. Das ist mir gar nicht aufgefallen, was da steht. Das ist ganz wichtig. Wir können uns nicht verändern. Wir können es nicht aus uns, aus unserer Kraft. Das geht nicht. In dieses Bild, das der Text beschreibt, können wir uns aus eigener Kraft nicht verändern. Das bedingt eine komplett neue Haltung, ja, in uns. Es ist Gott, der es tut. Gott heiligt uns durch und durch. Wir können das nicht selbst tun. Aber es gibt Bedingungen für unsere Heiligung. Denn Gott kann das nicht, vielleicht sollte man sagen, will das nicht ohne uns tun, ohne unser Mitwirken, ohne dass wir da mit uns beteiligen. Ja. Es gibt drei Bedingungen. Es sind die drei Bedingungen, die ich vorher im Text angesprochen habe. Gott will dich als lebendigen Stein in seine Gemeinde einbauen. Dein fester Wille soll es sein, deine Geschwister zu lieben von ganzem Herzen. Er will dir Liebesdienste übertragen und er will, dass du Liebe von deinen Geschwistern erfährst. Schon das wird dich verändern. Das soll uns wichtig sein. Wenn uns das so wichtig wird und wir uns diese Haltung zu eigen machen wollen, dann nennen wir das Gehorsam. Die zweite Bedingung ist, dass du die persönliche Beziehung zu Jesus pflegst, ja, zu Gott pflegst. Er ist dein Vater im Himmel. Er bietet dir an, jede Situation deines Tages mit ihm zu teilen, jede Freude, jede Not, jede Herausforderung. Er wird dir wichtig machen, was ihm wichtig ist. Das betrifft dein ganzes Leben, deine Gemeinde, deine Familie, dein Umfeld. Er wird dein Denken komplett verändern. Die dritte Bedingung, dass wir als Gemeinde zulassen, dass er prophetisch hineinsprechen darf. Uns ermutigen, aber auch korrigieren darf. Ja, Heiligung ist ein Herzensveränderungsprozess. Und wir haben es gesungen in diesem Lied, zu Edelsteinen schön geformt. Ein solcher Edelstein sollen wir sein. Ja, und dann kommen wir zum Schluss. Da steht geschrieben, treu ist der, der euch ruft. Der wird es auch in uns tun. Mag sein, dass so manche Heilung, um die wir gebetet haben, dass die nicht wahr wird. Weil Gott einfach sagt, nein, das gehört mit zu deinem Leben. Ja, dass dir dies geschieht. Es tut weh. Es tut weh. Und es ist schwer zu verstehen. Manchmal. Aber ich habe beschrieben den Prozess, wie Gott hier Frieden schenkt in uns. Ne? Aber was unsere Heiligung angeht, steht hier geschrieben, Gott ist treu. Wenn wir es zulassen, dann kommt er mit uns ans Ziel. Am Anfang hatte ich gesagt, dieser Text wird von uns Christen heute häufig als moralisch verstanden. Hier als ob von Moral die Rede ist. Ein Stück weit ist das auch natürlich wahr, aber das trifft es überhaupt nicht im Kern, was hier Paulus beschreibt, worauf es ihn ankommt. Nein, er beschreibt etwas anderes. Er beschreibt die Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen. Ja? Es ist das, was Jesus dem Pharisäer Nikodemus in Johannes 3 erklärt, dass wir aus Wasser und Geist neu geboren sind. Ja, wir haben ein neues Leben. Wir sind eine neue Kreatur. Der Geist, der Heilige Geist lebt uns in uns. Wir dürfen mit ihm leben. Wir dürfen das Alte ablegen, all das, was uns beschränkt und begrenzt, das, was Unheil ist. Und wir dürfen dieses neue Leben in Angriff nehmen. Es ist nicht Moral, was hier beschrieben ist, und Verhalten. Es ist eine Haltung. Es ist Veränderung. Es sind die Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen. Kommen wir zum Abschluss und schauen kurz aus der Perspektive der Gemeinde auf diesen Text. Was beschreibt dieser Text? Er beschreibt, wie geistliches Leben in der Gemeinde aussehen soll. Wir haben gesungen, er will uns bauen, Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Ja, es ist ein Herzensveränderungsprozess, in dem die gesamte Gemeinde steht. Wir bauen Gemeinde, indem wir miteinander in der Liebe wachsen. Und zu welchem Zweck geschieht das? Warum ist Gott das so wichtig? Ganz einfach, weil wir Licht sein sollen in einer dunklen Welt. Seine Herrlichkeit sollen wir nach außen widerspiegeln. In unserem Fall hier in Altenstadt und Geislingen. Wir persönlich in unserem persönlichen Umfeld. Die Umgebung soll sehen, dieser Gott der Christen ist tatsächlich ein liebender Vater. Menschen sollen so auf seine Gemeinde aufmerksam sein. Deswegen ist es so wichtig, wie wir miteinander umgehen. Deswegen ist auch so wichtig, dass sich jeder in seiner Kraft an diesem Werk beteiligt. Er nicht Gemeindemitglied aus der Ferne ist. Einander Gutes tun und das Licht dieser Gemeinde erstrahlen zu lassen, ist evangelistische Arbeit. Gemeinde wird anziehend. Sie strahlt nach außen. Und Menschen finden in diese Gemeinde. Und das ist unser Auftrag, das zu tun. Amen.